Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag haben wir das besondere Thema vor uns, der Messias im Tempel. Es geht um die Symbolik und Bedeutung des zweiten Tempels im Licht des Neuen Testaments. Wir gehen zurück 2000 Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit Jesu. Wir wollen da den Tempel in Jerusalem besuchen und zuerst brauchen wir als Stadtplan eine Orientierungshilfe. Hier Jerusalem im Jahr 30. Es fällt uns auf, ein Zehntel der Stadtfläche Jerusalems war damals besetzt durch den Tempelberg. Es war eines der allergrößten Heiligtümer in der alten Welt mit 144.000 Quadratmetern. Das jüdische Volk durfte nur einen Tempel haben, nach dem Gesetz Mose, 5. Mose 12, 13 bis 14. Und das war ein Zeugnis dafür, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und in der ganzen damaligen Welt war Jerusalem sehr beachtet, weil es gerade in der Zeit Jesu zu seiner höchsten Schönheit aufgestiegen war. Der Tempel in Jerusalem war in der ganzen alten Welt bekannt und man wusste, dort am Knotenpunkt der 3 Kontinente, Europa, Asien und Afrika, gibt es ein Volk, das abgesondert lebt von den übrigen Völkern und nur einen einzigen Gott verehrt, den Schöpfergott. Nun gehen wir nach Jerusalem und wir wollen uns fragen, was denn dieser Tempel, der gerade im Neuen Testament eine so große Rolle spielt, für eine Bedeutung hat. Wir fragen uns also, was ist die Symbolik dieses großartigen Gebäudes? Nun, im Johannesevangelium 19 bis 21 lesen wir davon, dass der Tempel auf Jesus Christus, den verheißenen Erlöser, den Messias, hinweist. Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Und er sagte das im Tempel. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus Christus spricht über den Tempel, aber er spricht dabei über seine eigene Person. Die Juden haben ihn missverstanden, sie meinten, er spräche vom Tempel in Jerusalem. Aber bereits hier aus diesem Gespräch entnehmen wir, dass der Tempel in Jerusalem letztlich hinweist auf die Person des Erlösers. Denn in Jesus Christus ist der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, unter uns Menschen in einer einzigartigen Weise gegenwärtig geworden. Gott wohnt unter den Menschen. Jesus Christus ist der Tempel Gottes. Nun sagt uns die Bibel, dass es im Himmel einen originalen Tempel gäbe. So war der Tempel in Jerusalem nur ein Abbild von diesem Archetyp im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19 spricht über dieses Urbild. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade des Herrn wurde in seinem Tempel gesehen. Paulus erklärt uns, dass der Tempel in Jerusalem auf die Kirche, auf die Gemeinde hinweist. Die Gemeinde besteht aus allen wahrhaftig an Jesus Christus gläubigen Menschen seit Pfingsten 32 nach Christus bis zur Entrückung, das heißt bis zur Wiederkunft Jesu. Paulus erklärt in 1. Korinther 3, Vers 16 der Gemeinde in Korinth gegenüber: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also er wendet das Bild des Tempels direkt auf die Gemeinde an. In 1. Korinther 6, 19 bis 20 sagt Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So der Bibeltext nach dem Mehrheitstext, dem Majority-Text. Es wird uns hier deutlich, also der Körper jedes Christen, der wahrhaftig an Jesus Christus glaubt, ist eigentlich ein Tempel. Denn in ihm wohnt Gott, der Heilige Geist. Nun können wir zusammenfassen. Im Himmel gibt es ein Urbild, der himmlische Tempel. Davon ist auf Erden der Tempel in Jerusalem ein Abbild. Aber das Sinnbild dieses Urbildes und dieses Abbildes weist hin auf Jesus Christus, den Messias. Zweitens die Gemeinde. Drittens weist es hin auf den einzelnen Erlösten. Das ist die Basis für das Verständnis der Symbolik des Tempels in Jerusalem. Nun möchte ich eine Übersicht geben. Wir stehen jetzt auf dem Ölberg und schauen hinüber zum Tempelplatz. Blick von Osten. Das eigentliche Tempelhaus befindet sich hier ganz zentral. Ein mit Gold über- und überbedecktes Gebäude von 52,5 Meter Höhe. Das entspricht heute einem Hochhaus von etwa 20 Stockwerken. Umgeben war das eigentliche Tempelhaus von dem innersten Hof, das ist das Lager der Schechina. Ich erkläre später noch mehr, was das soll. Dann ein zweiter Vorhof der Frauen. Und diese inneren Vorhöfe waren platziert hier auf dem heiligen 500 Ellen Quadrat. Dieses Quadrat markiert den Tempelplatz des Salomonischen Tempels. Der Salomonische Tempel stand auf diesem 500 Ellen Quadrat. Aber in der Zeit vor Christi Geburt, ab 19 vor Christus, haben die Juden wegen der großen Geldgabe des Königs Herodes diesen Tempel massiv erweitert. Nach Süden, nach Westen und am allermeisten nach Norden. Hier wurde sogar ein Tal aufgeschüttet. Man sieht hier noch die Abhänge. Ist das deutlich auf dem Bild? Und da wurde dieses Bezeta-Tal zugeschüttet, um die Plattform so erweitern zu können nach Norden. In diese drei Himmelsrichtungen konnte man expandieren, nicht aber nach Osten, denn hier befindet sich das steil abfallende Kidron-Tal. Dieses konnte man nicht aufschütten. Und so blieb die Mauerlinie hier im Osten immer die gleiche seit dem ersten Tempel, dem Salomonischen Tempel. Aber wir sehen in der Expansion, da wurden riesige Säulenhallen gebaut rundherum. Die zäunten alles ein. Durch diese Erweiterung war der Vorhof der Heiden ganz deutlich vergrößert worden. Der Vorhof der Heiden war also der Vorhof, wo nicht jüdische Menschen hinkommen durften, um den Gott Israels anzubeten. Also alles, was da außerhalb des 500 Ellenquadrat, das ist, das gehört zum Vorhof der Heiden. Aber noch mehr, selbst im salomonischen Tempel war es ja möglich, für Nichtjuden hierher zu kommen. Aber hier innerhalb des 500 Ellenquadrates sieht man diese kleine Abschrankung. Das ist die sogenannte Zwischenwand der Umzäunung, von der werden wir später noch reden. Diese Abtrennung machte die Separation zwischen Nichtjuden und Juden. Also bis hierher durfte man kommen, das war der Vorhof der Heiden. Weiter durften nur Juden oder Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Hier im Osten sehen wir in der Tempelmauer drin das sogenannte Osttor. Das stand an der Stelle, wo heute das zugemauerte goldene Tor in Jerusalem zu sehen ist. Damals gab es noch eine Stadtmauer, die war vorgelagert, dieser östlichen Tempelmauer. Und so sehen wir, leicht versetzt zum Osttor gab es hier das Tor Mifkat, das Tor der Vergeltung, wovon später noch die Rede sein wird. Noch zu den Säulenhallen. Die prächtigste Säulenhalle war da im Süden, die sogenannte königliche Säulenhalle. Die war gebaut im Stil einer Basilika. Im Altertum, bei den Römern und Griechen, eine Basilika war so eine große Halle als Sitz für das Gericht und zweitens als Marktplatz. Und genau diese Funktion hatte diese königliche Halle auch im zweiten Tempel. Hier in der Nordwestecke befand sich die Burg Antonia. Das war der Sitz der römischen Armee in Jerusalem. Von hier aus hat die Besatzungsmacht den jüdischen Tempel überwacht. Und an den großen Festzeiten, Passa, Pfingsten und Laubhütten im Herbst, da standen die Legionäre auf diesen äußeren Säulenhallen obendrauf, damit sie im Fall irgendeiner Unruhe oder einer Revolte sofort militärisch zuschlagen konnten. Nun schauen wir den Tempelplatz an, von Osten her, aber nicht wie vor 2000 Jahren, sondern von heute. Das hier entspricht genau dem Tempelplatz von damals mit den 144.000 Quadratmetern. Da, wo heute der Felsenturm steht, die sogenannte Oma-Moschee, da stand früher das eigentliche Tempelhaus, nur deutlich höher. Das Lager der Schechina war hier, rund um das Tempelhaus, der Frauenvorhof, exakt hier. Die königliche Säulenhalle befand sich da auf der Südseite, an der Stelle, wo heute die El-Aqsa-Moschee steht. Und dann, hier haben wir das zugemauerte goldene Tor in Jerusalem, das sich also genau an der Stelle befindet, wo früher das Osttor des Tempels war. Und hier in der Nordwestecke, das ist die Stelle der Burg Antonia, wo sich heute die islamische Umariya-Schule befindet. Nun haben wir hier einen Blick auf den Tempel von Südwesten her, damit wir alle Seiten kennenlernen können. Wir sehen also hier von einer anderen Seite her das eigentliche Tempelhaus, umgeben von den inneren Vorhöfen. Wir sehen hier die königliche Säulenhalle mit der schönen Pforte. Hier, das war der Haupteingang fürs Volk. Das Dreifachtor für die Priester. Und nun hier in der Westmauer, da finden wir vier Eingänge. Die sind alle heute archäologisch belegt durch die Ausgrabungen der letzten Jahre am Tempelberg. Übrigens, die Klagemauer, wo die Juden beten heute, die befindet sich hier genau in dem Bereich zwischen diesen zwei Westeingängen. Das sind alles Informationen, die dann später für uns nützlich sein werden. Im Moment ist alles noch ein bisschen trocken, aber das ändert sich bald. Hier die Burg Antonia in der Nordwestecke. Archäologisch hat man übrigens in den letzten Jahren die gesamte Länge von 485 Metern hier im Westen belegen können. Ja, jetzt schauen wir heute von Südwesten her, das ist der Süden, das ist der Westen. Hier sieht man schön auf diesem Luftbild die Klagemauer, die eben gerade im Bereich zwischen diesen Eingängen da im Westen platziert ist. Man sieht, hier sind viele Häuser gegen den Tempelplatz gebaut. Die Muslime haben ab dem 7. Jahrhundert dort massiv gebaut, das war früher frei. Und zwar wollten sie so nahe wie möglich beim Felsen und beim Felsendom wohnen. Und darum ist das alles hier zugebaut worden. Aber in der Folge des Sechstagekrieges von 1967 konnten die Israelis unter diesen Häusern einen Tunnel hindurchbauen. Und da kam die Fortsetzung der Klagemauer, die also selber noch ein originaler Überrest der westlichen Stützmauer des Tempels ist, da kam die gesamte Fortsetzung unter den Häusern ans Licht. Und weil diese Steine, diese Mauersteine über Jahrhunderte eben von Wettereinflüssen geschützt waren, sehen die zum Teil so aus, wie wenn die in unserer Zeit zubereitet worden wären. So, jetzt nach dieser eher trockenen Einleitung stellen wir uns vor, wir sind alle Juden und Jüdinnen. Wir gehen jetzt nach Jerusalem zum Tempel, zu einem der großen Feste, zu dem alle kommen mussten, alle Männer. Die Frauen waren nicht verpflichtet, denn es gab Verpflichtungen für Kinder und so, die das eben verhinderten. Aber die Männer mussten alle kommen und wenn möglich eben mit Frau und Kindern zu Pfingsten, zum Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Da im Süden war der Haupteingang. Da gab es auch einen großen Platz, da konnten die Abertausenden von Festbesuchern empfangen werden. Die normalen Juden gingen da über diese breite Treppe zur schönen Pforte. Die Priester über diese schmalere Treppe gingen durch das Dreifachtor zum Tempel. Es gab hier im Eingangsbereich viele Einkaufsläden, wo man alle nützlichen Dinge sich beschaffen konnte, die man brauchte, wenn man von weit her, sagen wir von Nazareth in Galiläa, herkam nach Jerusalem. Psalm 122, Vers 2, das war eine der Psalmen, die man sang, wenn man nach Jerusalem ging zum Fest. Die 14 Stufenlieder oder Lieder der Hinaufzüge wurden da auf dem Weg gesungen unter Flötenbegleitung. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun, wir gehen. Und weil wir uns vorstellen, wir sind ganz gewöhnliche Juden, keine Kohanim, keine Priester, so gehen wir zur schönen Pforte, zu diesem Doppeltor. Man sieht übrigens, selbst hier im Modell, dass diese Zugangstreppe, die eine Breite von 64 Metern hatte, dass da die Stufen unterschiedlich lang sind. Man kann das erkennen, ja? Heute ist die schöne Pforte noch ein bisschen zu erkennen hier. Sie ist zugemauert von den Muslimen und es gibt hier noch ein Gebäude aus muslimischer Zeit, die das hier abdeckt. Hier auf der Skizze sieht man, dieser Teil ist noch sichtbar. Und darüber der originale Sturz. Dieser Sturz ist aus islamischer Zeit, also etwa 7. Jahrhundert. Aber dieser Sturz ist der originale aus der Tempelzeit. Sieht man da einen riesigen Stein als Sturz über den Eingang und darüber einen Entlastungsbogen. So kommt das Gewicht eben nicht direkt auf diesen Stein, sonst wäre er zerbrochen. Man hat also das Gewicht hier abgeleitet auf die Seitenbereiche, sodass dieser Stein immer intakt blieb. Es wäre natürlich schön, wenn man dieses Gebäude da abbrechen könnte, dann käme die ganze schöne Pforte ans Licht, Aber das gäbe dann noch mehr Probleme in Jerusalem und von denen gibt es ja schon genug. Hier sieht man den originalen Sturz mit dem Entlastungsbogen. Schön, ja? Ja, nun berichtet ja die Bibel in Apostelgeschichte 3, als Petrus und Johannes zum Tempel gingen, zum Gebet, dass sie dort am Eingang dieser Pforte einen Gelähmten angetroffen haben. Wir können das nun sehr schön einordnen. Vor dieser schönen Pforte hier, rekonstruiert, dargestellt. Wieso hieß diese Pforte die schöne Pforte? Sieht man diese Kuppelbauten da hinten im Tunnel? Diese Art von Kuppelbauten war in der Architektur etwas ganz Neues. Zum ersten Mal in der Geschichte der Architektur kann man das hier antreffen in Jerusalem. Und das war so wunderbar gearbeitet und auch die Verzierungen in das Gestein hineingemeißelt, sodass eben dieser Eingang den Namen die schöne Pforte bekam. Die Eingangsordnung war so, man ging rechts hinein und links kam man heraus. So war das logistisch für den Volksstrom, der da durch musste, geregelt. Außer wenn man Probleme hatte, da durfte man links hineingehen, damit die Leute wussten, dass man Probleme hat. Und dann konnten sie fragen, wie geht es dir? Und dann konnte man sagen, wie schlecht es einem geht. Und dann haben sie ihn getröstet. Und auf diese Weise hat das jüdische Volk an sich selber Seelsorge betrieben. Und sie haben nicht so viele Psychiater und Psychotherapeuten gebraucht wie heute. Nun, das entspricht genau dem, was das Neue Testament von den Christen, von der christlichen Gemeinde erwartet. 1. Thessalonicher 4,18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. 5,11. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. 5,14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seelsorge ist also nicht nur eine Sache für Seelsorger, für Hirten in der Gemeinde, sondern das sollte eigentlich von allen praktiziert werden, auf ganz natürliche Weise im Umgang miteinander, einander ermutigen, einander auch auf Gefahren hinweisen, aber in einer gewinnenden und aufbauenden, konstruktiven Art. So kann man also aus moderner Tempelarchäologie sogar noch etwas lernen für Seelsorge. Das dünkt mich schon eindrücklich. Hier eine Darstellung einer dieser Kuppeln. Die sind also heute noch im Prinzip erhalten unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber als Nicht-Muslime haben sie wohl nie die Chance, dort hinabzukommen. Aber wenigstens können wir es hier in Herznach anschauen. Mit geometrischen und pflanzlichen Figuren reich verzierte Kuppel im Tunnel der schönen Pforte unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Nun, das führt uns zu dieser Geschichte des Gelähmten an der Tempelpforte. Apostelgeschichte 3, 1 bis 7. Petrus und Johannes gingen aber zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Das entspricht in unserer Zeitgebung 3 Uhr nachmittags. Das war nämlich die Zeit, wo man das Abendbrandopfer, das letzte Opfer des Tages, auf den Altar auflegte. Das war dann auch die Zeit, wo das Volk kam zum Beten. Übrigens im Gegensatz dazu, das erste Opfer des Tages, das Morgenbrandopfer, legte man auf den Altar im Durchschnitt um 9 Uhr morgens. Und alle weiteren Opfer, auch private Opfer, die man da bringen wollte, die fanden statt zwischen 9 und 15 Uhr. Eindrücklich ist in diesem Zusammenhang Jesus Christus, der all diese Opfer des Tempels in seinem Opfer erfüllt hat, ist um 9 Uhr morgens gekreuzigt worden. Und um 3 Uhr nachmittags ist er gestorben. Das heißt, das Kreuzigungsereignis fiel genau zusammen mit dem täglichen Opferdienst in Israel im Tempel. Ein paar hundert Meter davon entfernt. Um die Stunde des Gebets, die neunte. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde getragen, den sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, welche man die Schöne nennt, um Almosen zu erbitten von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber blickte geradewegs mit Johannes auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu des Messias, des Nazaräers, stehe auf und wandle. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Nun können wir dieses Ereignis genau lokalisieren. Wir sehen da die zugemauerte rechte Türöffnung der schönen Pforte. Das war ja die Türöffnung, wo man hineinging, wenn man keine Probleme hatte. Und so saß also der Gelähmte genau am Eingang hier. Und diese Steinplatte da am Boden, das ist noch die originale. Also wir können das so genau heute lokalisieren, das Ereignis. Nun, es war etwas Großartiges. Ein Mensch, der nicht gehen konnte, von klein auf, saß da täglich am Eingang der Pforte. Er konnte nicht hineingehen in den Tempel, um dort eine Begegnung mit Gott zu haben. Er war, wie es in der deutschen Literatur ein Buch gibt, draußen vor der Türe. Im Grunde genommen sind wir alle solche Menschen in Bezug auf Gott. Wir sind alle von Natur aus draußen vor der Tür. Und genauso wie dieser Mann unfähig war zu gehen, sind wir von uns aus absolut unfähig, nach den Geboten Gottes zu leben, zu wandeln. Wir sind gelähmt im Blick auf Gottes Gebote. Draußen vor der Tür. Und dann kommen zwei Nachfolger Jesu und sie weisen den Gelähmten hin auf den auferstandenen Messias Jesus. Und er wird geheilt. Das geschah im wörtlichen Sinn. Aber das Ganze hat für uns eine symbolische Bedeutung. Durch eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus können wir Kraft bekommen, um ein gottgemäßes Leben zu führen. Der Mann stand auf und sprang da vor der Tempelpforte umher und ging dann mit den zwei Aposteln in den Tempel hinein. Nun, das Interessante, diese Treppen, hier sind die Originalen durch die Ausgrabungen der letzten Jahre ans Licht gekommen, die waren zu einem Teil direkt aus dem natürlichen Felsboden des Zionsberges herausgeschlagen. Und da sprang der Gelähmte dann herum, da im Vorfeld des Eingangs. Übrigens, ich war mal da mit Tirza, da war sie noch sechsjährig, also die Hälfte von jetzt. Aber sie hat sich schon damals für Tempelarchäologie interessiert, wenigstens auf dieser Reise. Und dann habe ich Tirza gesagt, so, spring mal hier hoch. Da hat sie es versucht. Dann sagt sie, es geht nicht. Dann habe ich hier erklärt, eben auf spielerische Weise macht man Tempelarchäologie mit den Kindern. Schau mal, die Architekten haben diese Treppen da mal kurz, mal lang, so die Stufen gebaut, damit die Leute nicht hinaufspringen konnten, sondern in würdigem, gemäßigten Schritt zum Haus Gottes hinaufgingen. Aber wenn nun in der Apostelgeschichte steht von diesem Gelähmten, dass er da herumsprang, sprang er da herum, wo man eigentlich nicht herumspringen sollte. Aber wir verstehen das. Wenn ein Mensch Jesus Christus wirklich erkennt als seinen Retter, dann hat man wirklich ein Recht, Freude zu haben, die über das normale Maß der Freude hinausgeht. Es ist jedes Mal ein Wunder, wenn ein Mensch so Jesus Christus kennenlernt und von Gott her Kraft bekommt, nach den biblischen Geboten zu leben. Psalm 40, ein Psalm, den man im Tempel sang. Vers 2b, und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt, und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Das hat dieser Gelähmte auf ganz dramatische Weise erlebt. Und wenn man daran denkt, dass in der Bibel der Fels, zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 4, ein Bild ist für Jesus Christus, bekommt das natürlich alles eine noch viel tiefere symbolische Bedeutung. Er ist das neue Fundament, die Basis. Neben dieser Treppe gab es ein öffentliches Ritualbadhaus. Wenn Juden eine Begegnung haben wollten mit Gott im Tempel, mussten sie sich baden, äußerlich rituell reinigen, bevor man in den heiligen Bereich gehen durfte. Nun, durch die Ausgrabungen ist zum Beispiel genau an der Stelle dieses Hauses dieses Ritualbad ans Licht gekommen. Und wir sehen hier, der Weg da hinunter war geteilt. Durch dieses kleine Mäuerchen, da gab es einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Auf dem breiten Weg ging man im unreinen Zustand nach unten. Dann tauchte man sich vollständig in das Wasser ein, machte rechts umkehrt, 180 Grad, und ging im gereinigten Zustand auf dem schmalen Weg nach oben. Der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. In der Nähe dieses Ritualbadhauses habe ich, man hat ja Dutzende von Bädern ausgegraben, dieses Ritualbad gefunden. Und da hat man sogar nicht nur den breiten und den schmalen Weg, sondern auch hier die breite Pforte und die schmale Pforte. Nun, genau auf diese Dinge weist der Herr Jesus hin. Weiter, breit, enge Pforte, weite Pforte, schmaler Weg und breiter Weg. Wir Menschen sind von Natur alle auf dem breiten Weg nach unten, ins Verderben. Die große Frage ist, wie kann man vom breiten Weg auf den schmalen Weg kommen? Und es ist ganz einfach. Wir müssen eine Umkehr erleben von 180 Grad. So können wir wechseln und Gott möchte, dass erst jeder wechselt vom breiten auf den schmalen Weg. Und das Untertauchen im Wasser hat auch seine Bedeutung, denn dieses Wasser ist ein Bild in der Bibel von dem Wort Gottes, der Bibel selbst. Wir haben das heute Morgen gelesen in Epheser 5, 25, dass die Gemeinde gereinigt wird im Wasserbad des Wortes. Wie geht das? Wenn ich die Bibel lese, dann kann man das tun, um in der Bibel Fehler zu finden. Aber sehr bald merkt man, dass die Bibel bei uns Fehler findet. Und wenn ich mich von der Bibel korrigieren lasse, dann wird die Bibel für mich ein Wasserbad. Denn dann muss ich bereit sein, die eingesehene Schuld Gott reuig zu bekennen und Gottes Vergebung anzunehmen. Und so wird die Bibel mir zum Ritualbad. Nochmals Epheser 5, 26. Damit er sie, die Gemeinde, heiligte, nachdem er sie gereinigt hatte durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das wird hier so schön illustriert. Man hat hier unterhalb der schönen Pforte Dutzende von Ritualbädern entdeckt. Das heißt, es gab da genügend Platz für all diese Tausenden von Juden, die kamen, damit sie sich zuerst reinigen konnten, wenn sie zum Tempel gingen. Interessant ist nun Folgendes. An Pfingsten, Apostelgeschichte 2, im Jahr 32, als der Heilige Geist auf Erden kam, da wurden die Tausenden von Besuchern, die zum Pfingstfest im Tempel gehen wollten, um 9 Uhr, wir wissen warum um 9 Uhr, die wurden da durch das Pfingstwunder, durch das Sprachenwunder überrascht. Und Petrus konnte dann eine wunderbare Predigt halten, hier im Vorfeld des Tempels. Und es kamen an diesem Tag 3000 Juden zum Glauben an den Messias Jesus. Und dann wurden sie getauft. Manch einer hat die Frage gestellt, ja, wie konnten die getauft werden? Da gab es doch keinen See und keinen Fluss in Jerusalem. Kein Problem. Aber es gab unzählige von Ritualbädern, gerade im Vorfeld des Tempels. Und da konnte ohne Schwierigkeit eine Massentaufe durchgeführt werden an Pfingsten. Nun, wir sind schon so lange dran und wir sind noch nicht mal einmal in den Tempel hineingegangen. Ja, nur ein bisschen durchs Tunnel bis hier, ja. Jetzt schauen wir, das Bild ist seitenverkehrt, hier die Doppelpforte führt durch einen Tunnel und dann über eine Treppe hinauf. Und gerade hier hat man das Huldator, das in den heiligen Bereich des 500 Ellen Quadrates hineinführte. Also wir können jetzt das uns genau vorstellen, diesen Tunnel. Wieso hießen diese Pforten da auf dem Tempelplatz Huldatore? Weil hebräisch Hulda heißt Maulwurf. Und man ging also in den Tempel durch einen Tunnel wie ein Maulwurf und dann hinauf auf den Tempelplatz. Ja, jetzt sind wir gleich oben. Hier die El-Aqsa-Moschee. Und sieht man diesen Aufgang, das ist der gleiche wie hier, in der Struktur ist das noch derselbe, der Aufgang von der schönen Pforte, der gerade vor das Chulda-Tor hinführte. Also, wir stellen uns vor, die Tausenden strömen da hinauf und wollen in den eigentlich heiligen Bereich des Tempels hinein. Ich lese aus Psalm 118, 19 bis 20. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen, den Ewigen will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Aber zuerst mussten sie im Bad 180 Grad gedreht haben. Es sind nicht gemeint die Selbstgerechten, sondern die, die sich selber gedemütigt haben und eben so von Gott her Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben. Die sollen kommen in die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe mal gehört, jemand wollte nicht in unsere Gemeinde kommen, so als Besuch. Die Person fand, ja, die Leute, die sind sowieso alle viel zu gut für mich. Aber dann habe ich dann jemandem gesagt, du, was sind das für Leute? Das sind alles Leute, die gemerkt haben, wie schlecht sie sind. Sonst wären sie keine Christen geworden. Das ist genau der richtige Ort, um hinzukommen. Das sind eben Leute, die gemerkt haben, wir haben echt ein Problem. Und nur Gott kann unser Problem lösen. Also diese vielen Tore im Tempel, die zeigen nämlich, Gott ist ein einladender Gott. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Nun sehen wir hier deutlicher im Fokus das heilige 500 Ellen Quadrat. Da kamen also Juden und Nichtjuden hinein, die Nichtjuden einfach bis zu dieser Abgrenzung, die Zwischenwand der Umzäunung. Vor einigen Jahren hat der Architekt-Archäologe Lane Rittmeier das 500 Ellen Quadrat perfekt wieder rekonstruieren können auf dem Tempelplatz. Hier sehen Sie es. Seine Arbeit, das war seine Doktorarbeit, die er gemacht hat in der Universität Manchester, wurde akzeptiert. Und was ungewöhnlich ist in der Archäologie, seine Entdeckung wurde sehr schnell von den meisten israelischen Archäologen akzeptiert. Das ist ungewöhnlich. Etwas Neues wird meistens mal auf die Wartebank gelegt, aber hier ging es ganz schnell. Es war so überzeugend. Und so konnte auch in den letzten Jahren die ganze Geschichte des Tempelberges rekonstruiert werden. Schauen Sie mal, hier haben wir den höchsten Punkt auf dem Tempelberg, der in der Bibel Zion oder Moria heißt. Das ist dieser Fels im Felsendom heute. Darauf stand früher das Allerheiligste. Salomo hatte rundherum ein 500 Ellen Quadrat gebaut. Später, in der Zeit der Makkabäer, wurde der Tempelplatz nach Süden hier, wie Sie das sehen, erweitert. Und in den Jahren vor Christi Geburt unter Herodes wurde er noch weiter vergrößert nach Süden, aber auch nach Westen und ganz massiv nach Norden, indem da eben das Bezetertal aufgefüllt wurde. Und so konnte dann auf dieses Felsplateau hier in der Nordwestecke die Burg Antonia gebaut werden. Jetzt sieht man, dass dieser Bereich da entspricht der Klagemauer heute. Das ist also ein Rest aus der Zeit nicht des Salomonischen Tempels, des ersten, sondern aus der Zeit des zweiten Tempels. Hier sieht man die Doppelpforte mit dem Tunnel, den Tunnel der Dreifachpforte für die Priester. Da drüben ist das Kidrontal und der Ölberg. Dieser Nordwesthügel da, das ist der Hügel, auf dem Golgatha stand, wo Jesus Christus gestorben ist. Also wie gesagt, nur ein paar hundert Meter vom Tempelplatz entfernt. Dieser Berg da, der Südwesthügel Jerusalems, wird heute genannt Zionsberg. In der Bibel ist der Zionsberg immer der Tempelberg. Der wird genannt Zionsberg, aber der ist interessant aus dem Grund, weil hier sich das urchristliche Quartier im ersten Jahrhundert befunden hat. Also auch da war dieser Obersaal, wo der Herr Jesus Christus das letzte Abendmahl, das letzte Passa gefeiert hat und das Abendmahl eingesetzt hatte. Alle diese Berge rundherum sind von biblischer gewaltiger Bedeutung. Nun wollen wir etwas hören über die Zwischenwand der Umzäunung. Ich habe eine Rekonstruktion machen lassen. Das war also ein Mäuerchen und darüber ein Zaun. Und darum nennt das der Apostel Paulus die Zwischenwand der Umzäunung. Ja, es ist eine Mauerwand und darauf ein Holzzaun. Und das trennte Juden und Heiden voneinander. Es war bewusst sehr niedrig gebaut, damit eben der Blick für Nichtjuden frei war, damit sie doch etwas von dem goldenen Tempelhaus auch sehen konnten. Also die Mauer war nach der rabbinischen Überlieferung 75 cm hoch und darüber der Zaun 52,5 cm. Paulus spricht über diese Zwischenwand im Epheserbrief, den er im Jahr 62 aus Rom geschrieben hat. 2 Vers 11. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, er spricht jetzt also die nicht-jüdischen Christen an, die wie Ruth einst draußen waren, aber den wahren Gott kennengelernt haben. Deshalb seid ihr eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne den Messias wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse, der Verheißung. Keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in dem Messias Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung. Paulus sagt, diese Zwischenwand, die früher Juden und Nichtjuden getrennt hatte, die ist heute aufgehoben. Christus hat diese Zwischenwand abgebrochen. Das war ein gewagtes Wort, denn im Jahr 62 bestand diese Zwischenwand immer noch in Jerusalem. War voll im Gebrauch. Aber, wie wir wissen, im Jahr 70 haben die Römer Jerusalem und auch den Tempel den Erdboden gleichgemacht. Und obwohl das jüdische Volk durch all die Jahrhunderte hindurch bis heute den Tempel wieder aufbauen wollte, ist das nie mehr möglich geworden. Und so wurde auch diese Zwischenwand nie mehr wieder aufgebaut. Aber genau in diesen vergangenen 2000 Jahren ist die frohe Botschaft von Jesus Christus zu allen 5 Kontinenten gekommen, zu allen Nationen der Welt. Und es haben sich in den vergangenen 2000 Jahren Millionen von Menschen ganz klar entschieden für Jesus Christus. Sie haben ihre Schuld Gott bekannt, reuig im Gebet, und sie haben Jesus Christus gedankt für seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und für sein Blut. Und dadurch sind sie nahe geworden. Die Zwischenwand war ein Hindernis. Da konnte man nicht nahe zum Tempelhaus kommen. Aber jetzt ist es abgebrochen. Und tatsächlich, Gott hat es nicht erlaubt, in 2000 Jahren bald, dass diese Zwischenwand je wieder aufgebaut würde. Um zu demonstrieren, heute sammelt Gott ein Volk aus allen Völkern. Jeder ist eingeladen und es muss niemand denken, ich bin zu wenig. Die Zwischenwand ist abgerissen. Man hat in Jerusalem etwa 3 Warntafeln gefunden, die früher an die Zwischenwand der Umzäunung angebracht war. Und darauf stand jeder, man kann es ja lesen auf Griechisch, Meten allegones, dass kein Fremdstämmiger über diese Abschrankung hinausgehen soll. Und wenn er es trotzdem tut, dann ist er selber schuld, wenn ihm dann der Tod folgen wird. Am Schluss steht noch Akolutein Thanaton, Folgen der Tod. Das war also die totale Trennung, aber seit dem Jahr 70 ist diese Trennung abgebrochen. Und Paulus hat das gewissermaßen prophetisch bereits im Jahr 62 im Epheserbrief geschrieben. Das ist schon eindrücklich. Und hat gerade gezeigt, die Sicht, die biblische Sicht der Weltmission, die nun alle Völker erreichen soll.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Der Messias im Tempel, Symbolik und Bedeutung des Zweiten Tempels im Licht des Neuen Testaments.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.